Der Predigttext heute bezieht sich auf die Lesung, die wir eben gehört haben. Es ist sozusagen der Text, aus dem Jesus selber zitiert. Da heißt es in Genesis 2, und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und Gott, der Herr, machte aus Erde all die Tiere auf dem Felde und all die Vögel unter dem Himmel und brachte sie zu dem Menschen, dass er sähe, wie er sie nennte. Denn wie der Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte es heißen. Der Mensch gab einem jeden Vieh und Vogel unter dem Himmel und Tier auf dem Felde seinen Namen. Aber für den Menschen wurde keine Hilfe gefunden, die ihm entsprach. Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen, und er schlief ein. Und Gott nahm eine seiner Rippen und schloss die Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, baute eine Frau aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm, und brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch, die ist nun Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie Männin nennen, weil sie vom Manne genommen ist. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und sie werden sein ein Fleisch. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und schämten sich nicht. Liebe Gemeinde, wenn es paradiesisch läuft, dann ist alles super. Aber mir ist neulich aufgefallen, bei diesem Text, den ich bestimmt schon 100-mal gelesen habe, dass selbst im Paradies nicht alles perfekt war. Wissen Sie was? Der einsame Adam, der zwar von lauter Tieren umgeben war und der sich doch nach einer Beziehung sehnte, die ihn auf einer anderen Ebene ausfüllen würde, als es mit den bis zu diesem Zeitpunkt geschaffenen, kriechenden, hüpfenden und herumlaufenden Wesen möglich war. Und Gott sagt deshalb zwar, am Ende der Schöpfung alles war gut, der Mensch sogar sehr gut, aber eins war nicht gut. Der Mensch war trotz allem, was da kreucht und fleucht, irgendwie allein. Und das fand Gott nicht gut. Wir können also vorläufig festhalten, Haustiere sind auch nicht die Lösung. Was mich an ein Gespräch mit einem Flüchtling erinnert, der mal bei uns im Pfarrhaus untergebracht war, der war nämlich völlig entgeistert darüber, dass in Deutschland offenbar Menschen allen Ernstes Hunde in ihre Häuser aufnehmen und gar mit ihnen sprechen, ihre ganze Liebe über sie auskippen. Das fand der völlig unerhört. Er sagt, in seiner Heimat, da würde man nur nach dieser Straßenplage treten, wenn man ihnen auf der Straße begegnet. Und er fand unser Verhalten zu Haustieren ausgesprochen unerklärlich, höchst suspekt. Ja, ähnlich, Adam kann sich auch nicht mit einem Mops anfreunden, sondern will offenbar mehr. Und so nimmt die Rippchengeschichte, also die große, epische Suche nach der verlorenen Rippe, ihren Lauf. Und da geraten wir dann schnell ins Labyrinth der Irrungen und Wirrungen. Ich muss dabei an manches Traugespräch denken, aber auch Gespräche im Bekanntenkreis, wo sich zwei kennenlernen. Na klar, es war natürlich Liebe auf den ersten Blick. Und dann denke ich manchmal, ja, was ist denn das eigentlich, was wir da Liebe nennen? Ist das emotionale Bewegtheit? Der Wunsch, dass mir ein anderer bedingungslos Zuneigung entgegenbringt? Das sollte man dann eher als Verliebtheit bezeichnen. Dieses rauschhafte Gefühl, dass mich einer mag und ich mich nun mit seinen Augen ansehen kann. Adressat des Verliebtseins bin ich also gewissermaßen selbst. Und das hilft über manches hinweg, was ich selbst an mir mit weit kritischeren Augen wahrnehme. Aber Liebe? Nein, Liebe ist das noch nicht. Wie könnte das auch anders sein? Den anderen kenne ich ja noch gar nicht wirklich. Das braucht Jahre. Vorläufig liebe ich eher eine Vorstellung von diesem Menschen. Und weil ich ihn nicht richtig kenne und er mich nicht, bieten wir uns erstmal riesige Projektionsflächen für unsere Wünsche und Fantasien. Man setzt sein bestes Gesicht auf, begegnet sich möglichst in idealen, stressfreien Freizeitsituationen, und das lässt dann viel Platz zum Träumen und man kann die lästige Realität auch gut mal hinten anstellen. Wovon wird gemeinhin geträumt? Unter anderem der ganz beliebte Traum vom Partner, der mich glücklich machen soll, der all die Unzulänglichkeiten ausbügelt, die mich in meinem Leben zurückwerfen, der meine Leere ausfüllt und mit seinem Esprit Freude in mein Leben einziehen lässt. Wenn ich solche Dinge in Traugesprächen höre, und ich höre sie ziemlich häufig, dann beschleicht mich stets ein schlechtes Gefühl. Es überfordert Menschen nämlich, als Glückslieferanten oder Sinnstifter für andere herhalten zu sollen. Da wird ihnen eine Rolle zugedacht, die eigentlich Gott zukommt. Wenn wir in unserem Leben Dinge oder Menschen zum Mittelpunkt unseres Lebens machen, dann überfordern wir sie und geraten darüber in falsche Abhängigkeiten. Die Bibel nennt das Vergötzung, wenn Lebensmittel zur Lebensmitte werden. Und auch Menschen sind in dieser Verzweckung genau dies, Lebensmittel. Und das führt stets zu Abhängigkeiten und zu viel, viel Leid noch dazu. Und das bringt wieder den einen oder anderen zu der genau gegenteiligen Überzeugung, dass nämlich Liebe ohnehin ein ganz flüchtiges Gut sei und am besten heiratet man deshalb auch lieber nicht, weil man ja sehen könne, dass sich Liebesbeziehungen ihrer Natur gemäß nach einiger Zeit ohnehin wieder abkühlen. Weiß doch jeder, am Anfang hängt der Himmel voller Geigen und die Schmetterlinge sind da, alles vibriert und so, aber das hält nicht an, die Geigen spielen schräg, die Schmetterlinge stürzen ab und man lebt sich auseinander. Und irgendwann ist Feierabend. Und dann wäre es ja misslich, wenn man nun dauerhaft durch diese antiquierte Institution Ehe zusammengespannt wäre. Und stattdessen handeln dann viele nach dem Motto, wenn ein Pferd tot ist, steig ab. Oder auch eine Möglichkeit, man begibt sich von vornherein so ein bisschen resignativ in so eine Art serielle Polygamie hinein. Das Leben hat Abschnitte und Phasen und der jeweilige Lebenspartner passt zur jeweiligen Phase, bis das Erregungsniveau entsprechend abgeflacht ist und man sich neu auf die Suche nach dem Glück machen muss. Was hier geschieht, hat mit dem biblischen Verständnis von Ehe und Beziehungen nicht viel zu tun. Beziehungen werden im Grunde als Ort der romantischen Selbstverwirklichung verstanden und nach Art des Sachen- und Konsumrechts gehandhabt. Der Subtext, trotz aller etwaigen Treueschwüre, lautet dann, unsere Beziehung, die hat so lange Bestand, solange ich als Käufer bzw. Nutzer meine Bedürfnisse zu einem akzeptablen Preis befriedigen kann, bietet ein anderer Anbieter eine bessere Performance zum selben Preis, besteht keinerlei Verpflichtung, die alte Geschäftsbeziehung weiter aufrechtzuerhalten. Mit anderen Worten, wenn das Gras irgendwo anders grüner ist, dann bin ich weg. Unser Predigttext gibt uns sehr deutlich zu verstehen, dass auf diesem Nährboden echte Liebe nicht gedeihen kann. Denn Liebe braucht Sicherheit und Verbindlichkeit, damit sie überdauert. Davon braucht sie in der Tat eine ganze Menge. Das heute vielfach gängige Beziehungsverhalten erinnert mich an eine Szene aus meiner Schülerzeit. Ich hatte schon immer Spaß an exotischen Autos und fuhr als Abiturient eine große, fast 5 Meter große, lange Limousine. Und da das Ding so versoffen war, dass seinerzeit selbst Menschen mit einem anständigen Job dringend dazu geraten wurde, einen Tankwart zum Freund zu gewinnen, wenn man das Auto fahren wollte, hatte ich natürlich keinerlei Geld für Reparaturen. Und so blieb diese Katastrophenlimo immer mal wieder liegen, kam häufig zu spät zur Schule. Und einmal kam ein Freund, um mich abzuschleppen, und der hatte einen R4, einen Kleinstwagen, ein Renault. Das war schon ein Problem. Das weitaus größere Problem aber war, der hatte keine Abschleppöse, die war nämlich schon weggegammelt. Und mein Freund hatte dann eine fatale Idee. Wir binden das Abschleppseil einfach an meinen Fahrersitz, sagte er. Und was dann rauskam, das ahnen Sie. Der erste Renault mit eingebautem Schleudersitz. Wir haben den Sitz mit meiner 2-Tonnen-Möhre beim Anfahren souverän gezogen wie einen faulen Zahn. Am Ende blieben wir beide liegen. Und das erinnert mich an manches Abschleppmanöver, wenn es um Beziehungskisten geht. Erstens, da sind zwei, die überschätzen ihre Kräfte maßlos. Zweitens, die gewählte Form der Verbindung zwischen den Zweien ist nicht stark genug. Und drittens, am Ende bleiben beide liegen. Es gibt nur Verlierer. Wie machen wir es besser? Die Bibel hält hier etwas für uns bereit, das in dem unscheinbaren Wort anhangen beschrieben wird. Da heißt es, ein Mann wird seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden sein ein Fleisch. Und Sie müssen wissen, dass die biblische Sprache hier in sehr wenigen Worten ungeheuer viel sagt. Die Autoren der Genesis waren alles andere als geschwätzige Leute. Hier sitzt jeder Satz, jede Wendung, beinahe jedes Wort hat seine eigene Pointe. Allein das Wort verlassen wäre eine eigene Predigt wert. Aber jetzt anhangen. Ein Mann hängt seiner Frau an und die beiden werden ein Fleisch. Das ist ein juristischer Begriff. Anhangen ist der Terminus technicus aus dem antiken Bundesrecht. Ein Bund ist eine Verbindung von Zweien, die vor einem Dritten, in der Regel Größerem, mit Sanktionskompetenz geschlossen wird. Und dieser Dritte ist dann gemeinhin mächtig und fähig, den Bestand dieses Bundesschlusses abzusichern. Hier geht es um den Bund der Ehe, der vor Gott geschlossen wird. Also nicht bloß horizontal zwischen zwei Menschen, sondern vertikal vor Gott. Zwei Menschen geloben einander vor dem treuen Gott etwas sehr Außergewöhnliches, nämlich einander lebenslang, ewig, das Wort Ehe kommt von ewig, ewig treu zu sein. Und dieses Eheversprechen wird in der kirchlichen Liturgie mit Bedacht, mit Blickrichtung auf den Pfarrer gesprochen, nicht etwa zum Partner, den man dann verliebt anguckt, weil es nicht als eine augenblickliche Wasserstandsanzeige der eigenen emotionalen Bewegtheit verstanden werden will, sondern als Bekundung des eigenen Willens vor Zeugen, dies auch in Zukunft und im erwartbaren Wechsel der Gefühle durch Durststrecken und auch in Zeiten aufrechtzuerhalten, wo man aneinander schuldig wird. Wir erinnern uns in guten und in schlechten Zeiten. Dieses Versprechen geben wir Gott und bitten ihn zugleich, dass er uns Kraft, ja, für dieses wahrhaft übermenschliche Unternehmen gibt. Und wir merken, die Ehe ist eine recht robuste Abschleppöse, die hier aus Willen, Gefühl, ja, und ich nenne es mal institutionellen Rückhaltesystemen geschmiedet ist und damit gegen alle menschliche Schwäche und ja auch Bosheit, Schleudersitzsituationen in unserer Beziehungskiste zumindest verringern, wenn nicht gar vermeiden soll. Und wir merken gleichzeitig, wie naiv es ist, wenn kirchliche Trauungen für romantischen Kitsch herhalten müssen und sich das Traupaar in ausufernden Schilderungen seine gegenwärtige Anziehung gesteht, die gegenwärtige. Als ob das als Vorrat ausreichen würde, um vielleicht 40, 50 Jahre einen gemeinsamen Weg zu gehen. Was weiß ich, wie mein Ehepartner in 40 Jahren sein wird? Menschen verändern und entwickeln sich ja bekanntlich. Und damit meine ich nicht nur die Folgen der Schwerkraft, die auf den menschlichen Körper einwirken. Selbst ich, der ich kaum 20 Jahre verheiratet bin, lebe heute mit einer anderen Frau zusammen als zu Beginn meiner Ehe, auch wenn es dieselbe Person ist. Menschen entwickeln sich, verändern sich. Und das ist gut so. Und unser Ehegelöbnis dient hier mitunter auch für die, ich nenne das mal Odysseus-Momente, die im Leben aller Wahrscheinlichkeit kommen werden. Wo ich mich aufgrund meines Gelöbnisses wie Odysseus an den Mast gekettet weiß, damit die Sirenen, die Schrillen, aber auch die ganz Subtilen mein Lebensschiff nicht in den Zerbruch lenken. Ich habe es ja selbst in der Hand, dass eine Attraktion nicht zur Affäre wird und die Erinnerung an mein Versprechen kann dabei entscheidende Impulse liefern. Natürlich denkt ein hochzeitswilliges Paar an diesem Tag nicht an solche Odysseus-Momente, an Angefochtenheit und Versuchung, das wäre vielleicht auch zu viel verlangt, aber das ist dann vielleicht auch die besondere Verantwortung der Älteren in der Gemeinde, hier die Jüngeren beiseite zu nehmen und aus der Perspektive eigener Lebenserfahrung daran zu erinnern, dass das Leben in den seltensten Fällen einfach so glatt durchläuft und dass der öffentliche Charakter der Institution Ehe gleichsam der Knoten im Taschentuch sein kann, der verhindert, dass uns das Leben an kritischen Wegpunkten einfach entgleitet. Mancher könnte jetzt angesichts der Predigt vielleicht kalte Füße bekommen und sagen, wenn das alles so risikobehaftet, angefochten und vor allem anstrengend ist, ist es das wirklich wert? Ich möchte sagen, ja, und zwar mit den Worten des Schriftstellers V.H. Auden, der sagt, wie alles, was nicht das unbeabsichtigte Ergebnis vorübergehender Gefühle, sondern eine Schöpfung der Zeit und des Willens ist, so ist jede Ehe unendlich interessanter als jede Romanromanze. Die Basis unserer Identität beruht auf den Versprechen, die wir machen. Wir sind wesentlich die Menschen, die wir durch das Geben und Halten weiser Versprechungen werden. Und wenn jemand einen Eid schwört, hält er sein eigenes Ich in seinen Händen wie Wasser. Und wenn er die Finger öffnet, dann braucht er gar nicht erst darauf zu hoffen, sich wiederzufinden. Wer seine Versprechen nicht hält, ist auch nicht fähig, seine Identität zu bewahren. Im Versprechen begrenze ich meine jetzigen Optionen, um wunderbare, vollwertige Optionen für die Zukunft zu haben. Ich begrenze meine Freiheit jetzt, um in der Zukunft für Menschen da sein zu können, die mir vertrauen. Das ist der Nährboden, auf dem Liebe wachsen und gedeihen kann. Selbst in Dürreperioden, und gerade hier erinnern wir uns, dass die Ehe im Kern ein Bund ist, ein Versprechen auf die Zukunft, ein Versprechen zukünftiger Liebe, auch wenn mir gerade nicht nach Zärtlichkeit zumute ist, nehme ich mir vor, in meinem Verhalten zärtlich, verständnisvoll, vergebend und hilfsbereit zu sein. Und meine Gefühle werden dann auch konstanter werden, weil ich mir vorgenommen habe, diesen Menschen lieben zu wollen. Aus Handlungen können dann Haltungen erwachsen. Das gibt menschlicher Existenz Dauerhaftigkeit. Der Ehebund ist, wie gesagt, dadurch charakterisiert, dass ein Mann seiner Frau anhängt, wörtlich mit ihr zusammenklebt, wie mit einem Zweikomponentenkleber. Diese Klebewirkung wird laut Predigtext noch durch eine besondere Voraussetzung ermöglicht, dass die Ehepartner nämlich vorher ihre alten Beziehungsverhältnisse vollständig verlassen, um eine neue Einheit zu bilden. So wie wir beim Reparieren vorher avisierte Klebestellen reinigen und von Fett befreien, so müssen auch zukünftige Ehepartner sich möglicherweise alter Klebekontakte entledigen. Es kann die sprichwörtliche Schwiegermutter sein, die sich einfach nicht von ihrer Tochter lösen kann und ständig mit Rat und Tat in die neue Einheit hineinfunkt. Das können aber auch Gewohnheiten aus dem eigenen Elternhaus sein, die man selbstverständlich mit in die Ehe hineinbringt, etwa Streit oder bestimmte Kommunikationsmuster, die nun plötzlich in der neuen Beziehung für Irritationen sorgen oder zu Missverständnissen führen und den neuen Klebstoff, sozusagen die Chemie, unterminieren. Man unterschätze auch nicht die Macht vergangener, vor allem sexuell gewordener Beziehungen, die nun plötzlich gleichsam mit im Ehebett liegen. Oder auch ein Klassiker, besonders in abgekühlten Ehen, wo Kinder zu so einer Art Pseudopartner meist der Mutter werden, die ihr Bedürfnis nach Liebe und Zuneigung auf die Kinder konzentriert und der Ehemann nun den Eindruck gewinnt, dass der Partner lieber Mutter als Ehefrau ist. Und das führt dann zu sehr merkwürdigen und auf jeden Fall unguten Allianzen, schwächt die Ehe und überfordert noch dazu die Kinder. Ich war gerade letzte Woche auf dem Landsitz von Winston Churchill und obwohl das ein wunderbarer Ort ist, Churchill hatte schon Stil, war zu hören, dass seine Frau dieses Anwesen und den damit verbundenen ländlichen Lebensstil nicht geschätzt hat. Und Churchill hat den Kauf trotzdem durchgesetzt, indem er seine Kinder gefragt hat. Kinder, gefällt euch das? Dreimal dürfen Sie raten, was die Kinder angesichts von Wald und Wiesen und jeder Menge Viehzeugs sagten. Ich meine, Handys und das ganze andere Medienzeugs gab's ja noch nicht. Klar haben die mitgemacht. Und Churchill hat sozusagen seinen Wunsch durchgesetzt, wie das so ein Politiker macht, wenn er gut ist. Er sucht sich Mehrheiten. Ein guter Ehemann entscheidet hingegen mit seiner Frau. Zurück zum Ausgangsthema. Die Aufforderung der Bibel, Vater und Mutter zu verlassen, Die steht pars pro toto für die Notwendigkeit, uns von den Beziehungen und Gebundenheiten, Stichwort Süchte, zu lösen, die noch an uns kleben. Denn je mehr Beziehungen in unseren Ehebund hineinfunken, desto mehr verliert unsere eigene Ehe an Haftung. Man muss sich erst lösen, um woanders zu kleben, das heißt, sich neu und voll engagieren zu können. Dann ist der Weg offen für eine Liebe, die sich in gegenseitiger Treue geborgen weiß und deshalb zwei Menschen dauerhaft zu einer Einheit verbindet. Ein Fleisch werden die Partner, als Mann und Frau irreversibel verbunden zum ganzheitlichen Menschen in sozialer, in wirtschaftlicher und in leiblicher Einheit. Und darin spiegelt sich unsere Ebenbildlichkeit zum dreieinigen Gott wider, nämlich in dieser versöhnten Verschiedenheit von Mann und Frau, so wie der wahre Gott nur in der liebenden Verbindung von Vater, Sohn und Geist erscheint, so ist der wahre Mensch in der komplementären Verbindung von Mann und Frau ganz und erfüllt Mensch. Ohne das andere Geschlecht fehlt uns etwas. Und wir gewinnen diese Einheit, so viel macht unser Predigtext deutlich, weder gesellschaftlich zurück im Geschlechterkampf, noch persönlich im Rosenkrieg, sondern allein in der Liebe, die auf nicht weniger zielt als auf ewige Treue. So wahr uns Gott helfe. Amen.